Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Carsten und ein Hallo nach da draußen.
Ja, da sind wir wieder und wir sprechen, Hanna, wir sprechen über ein Spiel mit einem Ergebnis, das es gar nicht so oft gibt bei Borussia, ein Unentschieden, ein 1:1 beim FC St. Pauli. Das heißt also, Borussias Auswärtssiegesserie ist auf der oder nahe der Reeperbahn gerissen und ja, die Gladbacher haben auch, würde ich sagen, ganz anders gespielt als in den vorherigen Auswärtsspielen, nämlich, ich fasse es mal in einem Wort zusammen, nämlich schlecht und haben einen Punkt mitgebracht, ja, wo man sagen kann, das ist ein glücklicher Punkt. Oder hast du da irgendwelche Einwände?
Nee, die habe ich nicht und da muss man ja auch sagen, die hatten ja dann auch die Spieler, die nach dem Spiel über die 90 Minuten gesprochen haben, nicht. Tim Kleindienst hat da ja sehr deutliche Worte gefunden, auch Rocco Reitz und Robin Hack waren sehr, sehr selbstkritisch und Thomas war ja im Stadion, du warst zu Hause im Einsatz. Ich habe mir das Ganze gemütlich von der Couch angeguckt, aber da dachte ich ja auch schon so in den ersten 25 Minuten, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, die Gladbach hat. Also es hat sich ja so eigentlich durchs gesamte Spiel durchgezogen. St. Pauli hat Gladbach früh angelaufen, da gab es ja dann immer wieder die Fehlpässe im Aufbauspiel und ich glaube, es war ja die 25. Minute, als es diese Kopfballchance von Kleindienst nach der Flanke von Franck Honorat gegeben hat und davor war das die erste Ballsequenz rund um den gegnerischen Strafraum, also vorher gab es da auch kaum Entlastung, kaum Ballbesitz im letzten Drittel und ja, deswegen war es am Ende absolut ein glücklicher Punkt. Gewinn, an dem unter anderem auch der Torwart, über den wir ja noch genauer zu sprechen kommen, Thiago Pereira Cardoso, seinen großen Anteil hatte.
Ganz genau, was mich gewundert hat, du hast es angesprochen, die St. Paulianer waren sehr frech unterwegs, haben angelaufen, waren sehr intensiv in ihrer Spielweise. Eigentlich so, wie man die Gladbacher ja in den vorigen Auswärtsspielen, gerade in der Anfangsphase der Spiele, immer mal gesehen hat. Man hat da versucht, das ist ja so ein Seoane-Prinzip, versucht gleich zu Beginn dem Gegner zuzusetzen, vielleicht sogar gleich ein Tor zu schießen, was ja auch nicht selten gelungen ist. Diesmal Gladbach total passiv und du hast es gesagt und das sehe ich also gar nicht anders, eigentlich über das ganze Spiel total passiv gewesen, sodass die wenigen und wirklich sehr, sehr sporadischen Umschaltmomente, die es gegeben hat, insbesondere über Robin Hack, den ich noch den besten Gladbacher Offensivmann fand, darüber hinaus gab es einfach nichts. Also Gladbach ist ganz einfach überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Seoane hatte im Vorfeld noch gesagt, wir wollen auch unsere Ballbesitzphasen haben, wir wollen auch das Spiel von uns heraus dominieren, was in den, wie gesagt, vergangenen Auswärtsspielen immer wieder zwischenzeitlich gelungen ist. Diesmal überhaupt nicht gelungen, lag am Gegner, lag aber auch den Gladbachern. Und so richtig verstehen kann ich nicht, warum diese Passivität da war, denn eigentlich konnten sie ja mit einem ganz großen Selbstvertrauen nach Hamburg fahren.
Ja, Gladbach ist da mit den zwei Siegen im Rücken in Bremen und gegen Leipzig hingefahren. Und jetzt ist es ja immer wieder, finde es auch immer wieder ganz interessant, wenn man die Dinge im Fußball so betrachtet, wenn einer letzte Woche vor dem Leipzig-Spiel gesagt hätte, man holt jetzt aus den zwei Spielen 4 Punkte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, alles okay, weil man dann gedacht hätte, Gladbach spielt zu Hause gegen Leipzig unentschieden, gewinnt dann aber auf St. Pauli. So ist die Geschichte dann natürlich eine andere und entsprechend auch die Stimmung. Es ist natürlich diese Saison positiv zu sehen, dass die Spieler dann nach dem Spiel wirklich auch so angefressen und unzufrieden sind, sodass ihnen dann jetzt auch zuzutrauen ist, nächste Woche gegen Freiburg gerade dann auch wieder zu Hause mit einer ganz anderen Energie und einer anderen Intensität aufzutreten. Jetzt frage ich mal dich, Carsten, bewusst auch so ein bisschen überspitzt, kann das jetzt gestern auf St. Pauli so ein Warnschuss zur rechten Zeit gewesen sein oder muss man vielleicht fürchten, dass ja Gladbach dann jetzt doch im Endspurt so ein bisschen die Puste ausgeht?
Also ich glaube, eher wäre ich da schon bei der Warnschussthese, weil man darf, und das hat der Kollege Thomas Grulke auch in seiner Analyse geschrieben, die bei RP Online zu lesen ist, dass man natürlich nicht erwarten kann, dass jetzt jedes Spiel von den Gladbachern erstens dominiert wird, zweitens kontrolliert wird und drittens auch noch gewonnen wird. Also das wäre schon ein sehr besonderes Dingen für eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison wirklich noch den Blick deutlich nach unten richten musste. Das war jetzt so ein Spiel, wo einfach der Gegner den Borussen den Schneid abgekauft hat. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz verstehen, warum sie da nicht in dieses Spiel reingekommen sind. Aber vielleicht sollte man jetzt wirklich nicht erwarten, dass jedes Spiel von den Gladbachern auf höchst Niveau absolviert wird. Es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Es ist ärgerlich, weil einfach die Riesenchance da war, durch den Sieg gegen Leipzig, durch den Sieg gegen den Konkurrenten im Europa-Rennen und eben aufgrund der Situation, dass die Mainzer ihr Heimspiel gegen Holstein Kiel, hier sei das Ausrufezeichen mal gesetzt, das ist ja nun nochmal auch eine Nummer, die Mainzer bisher eine der, oder vielleicht die große Überraschung dieser Saison, nur 1:1 zu Hause im eigenen Stadion gegen Holstein Kiel. Ja, da sieht man, dass in der Schlussphase der Saison gerade auch die Kleinen nochmal aufmüpfig werden können. Aber nochmal, man war vielleicht auch von Seiten der Borussen und vielleicht war das auch der Grund, dass so die letzte Schärfe gefehlt hat in diesem Spiel, dass man vielleicht etwas zu sorglos gewesen ist. So das Gefühl hatte ich während der 90 Minuten oft, dass man das hat so ein bisschen plätschern lassen, insbesondere Hanna nach der Führung und dass da vielleicht die Sinne nochmal richtig geschärft werden durch dieses 1:1, weil jeder gemerkt haben sollte, wenn man nicht als Borussia Mönchengladbach 100 oder 110% gibt, dann wird es gegen jeden Gegner auch schwierig.
Du hast ja die Führung angesprochen, die kam ja für Gladbach also wirklich zum perfekten Zeitpunkt. Das war ja dann wie in der Vorwoche gegen Leipzig so ein bisschen ein Tor aus dem Nichts. Vorher hatte der Gegner viel Druck gemacht und vielleicht auch so die bessere Phase im Spiel. Und dann macht Gladbach da ja mit dem Halbzeitpfiff das 1:0. Und da habe ich dann aber gedacht, okay, jetzt hilft das, um in der Halbzeit, du hast gerade Sinne schärfen, das passt, glaube ich, auch da ganz gut, um das so anzusprechen und zu sagen, hey, jetzt erst recht, wir führen hier vielleicht ein bisschen schmeichelhaft 1:0, aber jetzt ändern wir mal hier ein bisschen in der zweiten Halbzeit vor allem unser Spiel mit Ball, schauen, dass wir uns mehr gefährliche Chancen erarbeiten und dann, wenn St. Pauli gerade dann noch mehr kommen muss, das 2:0 zu machen. Jetzt war es ja dann wieder so, dass recht früh wieder dann auf Fünferkette umgestellt wurde. Also Seoane hat ja schon in der ersten Sturm- und Drangphase von Pauli in der ersten Halbzeit Honorada zurückgezogen. Aber am Ende mit den Einwechslungen von Kiarodia und Netz war es dann ja wie in der Vorwoche gegen Leipzig. Und irgendwie hat man da ja nur drauf gewartet tatsächlich, dass dann das Tor fällt und hat dann dieses Mal nicht geklappt mit der Mauertaktik. Vielleicht auch da nochmal das Signal, dass es manchmal da vielleicht dann doch auch nochmal ein bisschen mutiger sein darf, auch wenn es dann zuletzt immer geklappt hat, sich hinten reinzustellen und alles solide wegzuverteidigen. Das hat halt gestern dann mal eben nicht funktioniert.
Ja, unter anderem ja auch deswegen, weil, und ich glaube, dass der Faktor Mut, da bin ich absolut bei dir, dass der Faktor Mut ein großer Faktor ist, gerade auch im Spiel der Borussen. Ich finde noch nicht mal diese Umstellung auf diese Fünferkette, die ja gut funktioniert hat, der Kollege Yannick Sorgatz hatte das ja nochmal rausgearbeitet, dass das eigentlich ein ganz erfolgreicher Ansatz ist von Seoane, so als B-Taktik in dieser Saison, um auch mal ein Ergebnis zu halten. Aber man muss natürlich dann aus diesem defensiveren Ansatz heraus auch trotzdem sticheln nach vorne und den Gegner dann trotzdem auch piesacken. Das ist überhaupt nicht passiert. Also die Gladbacher sind ja kaum mal aus dem letzten Drittel, aus dem eigenen Drittel sozusagen rausgekommen. Und das war, fand ich, das Problem. Das ist gar nicht Problem einer Dreier- oder einer Viererkette, sondern da fehlte mir ganz einfach dieser Mut. Der Mut, einfach dann St. Pauli unter Druck zu setzen. Und man merkte ja, dass St. Pauli wirklich größte Probleme hat. Die haben ja nicht umsonst so wenig Tore geschossen, da den Ball irgendwie zwischen die Pfosten zu bekommen. Über Thiago Pereira Cardoso werden wir ja noch sprechen. Er hat wirklich gut gehalten, 8 Paraden gezeigt. Aber bei den Großchancen teilweise, die da waren, haben die St. Paulianer auch recht kläglich abgeschlossen. Ja, aber das darf gar nicht so weit kommen. Das war, finde ich, das Problem. Das hat Gladbach in den Spielen vorher, auch gegen Leipzig, fand ich, deutlich besser hinbekommen, die Dinge vom Tor wegzuhalten und da wirklich noch weitaus seriöser zu stehen und zu arbeiten. Und das ist einfach nicht geklappt. Und deswegen war dieser Ausgleich natürlich auch verdient. Er fällt ja, Hanna, nicht umsonst aus der Distanz. Ich bin ja ein Freund und ein Fan von Fernschüssen. Ein schöner Fernschuss, bei dem Thiago Pereira Cardoso sich gereckt und gestreckt hat, aber das hat dann nicht gereicht und nach 284 Minuten seine Serie gerissen, das erste Gegentor. Und trotzdem, er war der Mann des Spiels.
Das auch völlig zu Recht. Er hat ja jetzt tatsächlich dann das erste Mal so richtig was zu tun bekommen. Das hätte man vielleicht auch schon in der Vorwoche gegen Leipzig gedacht und dann vielleicht eher nicht in Hamburg. Und das war ja jetzt dann ein Spiel, wo man so sagt, ja, er durfte sich auszeichnen, er konnte sich auszeichnen und er war, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ja, dann einfach schuldlos beim Gegentor. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Im Gegenteil, auch Tim Kleindienst hat ihn da nach dem Spiel nochmal explizit gelobt, dass ohne ihn da vielleicht noch ein, zwei Dinger mehr gefallen wären. Und das muss man ja auch sagen, gehört auch zur Geschichte des Spiels. Am Ende waren es 26-5 Torschüsse für St. Pauli. Ja, und wenn man ehrlich ist, mit ein bisschen mehr Qualität hätte es da ja auch schon vor der Pause bei Gladbach hinten geklingelt. Also Pereira Cardoso hatte ja die starke Parade gegen Saad, wo er den Ball auch noch so ablenkt, dass Irvine, der da ja auch nur 2 Meter vor ihm stand, eben nicht mehr rangekommen ist. Und ja, ein Punkt, mit dem Gladbach jetzt leben muss. Ich bin da auch ein bisschen bei Tim Kleindienst, der gesagt hat, das hat er, glaube ich, auf seinem Instagram-Kanal gestern Abend noch geschrieben, wer weiß, wofür dieser Punkt am Ende gut sein kann. Aber, und da gehen wir ja dann auch noch später drauf ein, jetzt kommen eben mit Freiburg und Dortmund die direkten Duelle um Europa. Und ja, mit Blick darauf wäre es natürlich viel besser gewesen, am Sonntag dreifach zu punkten. Das ist ja gar keine Frage.
Ja klar, grundsätzlich muss man natürlich sagen, es ist immer am besten, dreifach zu punkten und manche Spiele entwickeln sich dann so, aber dass Kleindienst sich da im Nachtrag nochmal entsprechend positioniert und äußert, das ist ja das, was auch der Thomas Grulke, der vor Ort war, in St. Pauli in der Mixzone wahrgenommen hat, dass die Gladbacher sich wirklich richtig geärgert haben über sich selbst, über das, was sie da auf den Platz gebracht haben, haben sie sich schwarz geärgert. Und da finde ich, das ist einfach die Botschaft, die dann vielleicht auch noch über das, natürlich haben die auch in der vergangenen Saison die Spieler immer wieder zugegeben, dass die Dinge nicht gut gelaufen sind in dem Spiel, in dem Spiel, in dem Spiel. Aber ich fand so dieses überzeugend zu merken, dass die sich wirklich ärgern, dass sie einfach diese Chance nicht genutzt haben, mit Mainz gleichzuziehen, mit einem Champions League Platz gleichzuziehen, punktemäßig auf Augenhöhe zu sein. Und da wirklich noch mehr dran zu schnuppern, noch einen riesen Schritt zu machen, auch nach unten Distanz zu schaffen. Und da steht für mich ja Kleindienst mit seinem ganzen Typ immer wieder da, als jemand, der die anderen dann auch mit antreibt, der seine Kritik auch entsprechend setzt. Der hat da wirklich gestern aber eine richtige Mängelliste aufgemacht nach dem Spiel und hat da kein gutes Haar an seiner Mannschaft gelassen. An ihm konnte man auch kein gutes Haar lassen, denn diese Kopfballchance war die einzige, die gekommen ist. Er hat selber zugegeben, da muss ich eigentlich mehr rausmachen. Hat gesagt, na, vielleicht war meine Stirn zu glitschig vom Schweiß. Hat er auch schon in sicherlich schwitzigeren Situationen seine Tore gemacht. Also von daher, alle zusammen und auch Tim Kleindienst haben nicht das gebracht. Zumindest vor allem, finde ich, in der Offensive und im offensiven Umschaltspiel. Defensive, da waren die drei besten Borussen versammelt, allen vorweg der junge Torwart, der am Montag 19 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, ich gucke auf die Uhr, 12.32 Uhr, nehmen wir auf. Am Montagmittag wird gleich nochmal bei einem anderen Thema eine Rolle spielen. Aber der Cardoso, jetzt 19, müssen wir uns auch hinter die Ohren schreiben, Anna, wenn wir über ihn was schreiben, dass er nicht mehr der 18-Jährige ist, sondern nun der 19-Jährige. Ich glaube, Marcel Jansen ist bei uns über einige Jahre der 20-Jährige geblieben irgendwie. Aber gut, also Pereira Cardoso, bester Borusse. Aber dann fand ich, dass gerade die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Torschütze Ko Itakura da wirklich schon einiges wegverteidigt haben. Elvedi 15 geklärte Bälle, da war er ganz nah dran an seinem Top-Wert von Hoffenheim, beziehungsweise im Spiel gegen Hoffenheim in Sinsheim. Da hat er 18 Bälle geklärt. Also die beiden haben schon ordentlich abgeräumt. Und da sage ich jetzt mal, wenn man es positiv sehen will, konnten sie sich so schon mal so einspielen auf Freiburg, die Standardwunder. Und dann natürlich auf das Spiel bei Borussia Dortmund.
Nico Elvedi und Kuitakura haben da ja auch einfach an ihre sehr gute Leistung gegen Leipzig angeknüpft. Also was dieses gerade im Strafraum präsent sein, immer wieder einen Fuß dazwischen bekommen und die Bälle eben klären angeht. Das war ja auch in der vergangenen Saison oft ein großes Problem, dass man da zu weit wegstand, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, der Gegner ist so selbst im eigenen Strafraum noch ein Mann mehr und findet immer noch einen freien Mann. Da haben sich beide schon gesteigert und ja, können natürlich jetzt auch da eine entscheidende Rolle im Endspurt spielen. Was ich gern noch kurz zu eben ergänzen würde, dass es um die Stimmung so nach dem Spiel ging, da finde ich schon auch, dass das eben der große Unterschied zur Vorsaison ist. Letzte Saison hatte ich schon mal das Gefühl, dass da einige den Ernst der Lage nicht so richtig erkennen und begreifen und dass sich das dann auch teilweise in den Aussagen wieder gespiegelt hat. Und diese Saison habe ich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Wochen, wenn man mit ja den Spielern auch mal im Hintergrund spricht, das Gefühl, dass da alle diese große Europa-Chance erkennen und dass sie auch nutzen wollen und dass sie sich auch komplett schwarz ärgern werden, wenn es am Ende dann nicht klappt. Also wir haben ja eben auch darüber kurz gesprochen, ob man so vielleicht St. Pauli ein bisschen unterschätzt hat oder ob es darum ging, dass man dachte, dass das läuft mal eben so, jetzt holen wir hier einfach die nächsten drei Punkte. Ich glaube schon, dass den Borussen das bewusst ist, so nehme ich es zumindest wahr. Und ja, dass sie da jetzt auch jedes Spiel als Endspiel um Europa wahrnehmen, weil so muss es sein. Und das ist ja auch ein total positiver Dreh, den man jetzt da hat, gerade auch im Vergleich zur Stimmung, die vor einem Jahr war. Aber du hast es gesagt, man darf da absolut nicht nachlassen und ja, muss da jedes Spiel so angehen, als wäre das Spiel, das Endspiel sozusagen, das Finale um Europa. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann jetzt auch am Wochenende gegen Freiburg wirken wird und wie es dann ja auch schon in den ersten Minuten aussieht.
Ja, ich glaube, das ist wirklich genau die Botschaft, die da auch an die Borussen rausgeht, zumindest jetzt mal von unserer Seite, dass dieses Spiel auf St. Pauli einfach nochmal da wirklich alle Alarmsignale klargemacht haben sollte, haben muss, dass wirklich alles immer abgerufen werden muss, um dabei zu bleiben. Aber das wissen die Borussen und sie haben das auch wirklich zum Ausdruck gebracht, nicht nur in Worten, sondern finde ich auch so in der Gestik und Mimik konnte man sehen, das kommt wirklich von Herzen. Die haben sich wirklich geärgert und die haben wirklich, waren richtig sauer auf sich selber, diese Chance nicht genutzt zu haben. Gegen einen Gegner, der sie vielleicht dann auch ein bisschen überrascht hat mit der Art und Weise, wie er das Spiel angegangen ist. Der St. Pauli-Trainer Blessin, der war erstens war er sehr heiser, er hat so ein bisschen, wie sonst man das von Roland Wirkus kennt, die Stimme weggeschrien wahrscheinlich, aber er war auch sehr stolz auf seine Mannschaft und ich finde auch zu Recht, weil ja, man, wenn man so gehört hat, war es wohl mit das Beste, was St. Pauli in dieser Saison abgeliefert hat. Das muss man dann ja auch anerkennen und dann ist Gladbach eben noch nicht so weit, dass man so ein Spiel durchverteidigen kann, komplett nur durchverteidigen kann, wenn man nicht in der Lage ist, sich zu befreien. Da fehlte dann so das letzte Quäntchen und wie gesagt, diesen Punkt, der ist dann eben erkämpft und verdient und ja, Kleindienst hat recht. Wer weiß, was am Ende dieser Punkt wert sein kann. In der vergangenen Saison hat man solche Spiele nämlich oft noch hinten raus verloren. Wir erinnern uns an Frankfurt, dass man quasi in der Nachspielzeit noch zwei Tore kassierte als Gladbach und der vermeintliche Sieg dort plötzlich eine Niederlage war. Also da hat sich schon was getan. Ja, und dann nach dem Spiel, Hanna, Thomas war ja, wie gesagt, vor Ort, war in der Mixzone, war dabei, seine Interviews zu führen und dann plötzlich Aufruhr da in der Mixzone im St. Pauli-Stadion. Und dann wurde der Nathan Gumu plötzlich reingetragen. Er war raus gewesen zu den Kompensationsläufen, hat ja noch einen Kurzeinsatz bekommen, dann da gelaufen und dann plötzlich, da war zu hören, dass ein Ordner hat das da in der Mixzone wohl erzählt, hat man Krachen gehört und dann wurde der Gumu eben reingetragen. Ralf Deutscher, der Mannschaftsarzt, hat sich direkt um ihn gekümmert und Roland Wirkus, der Manager, sagte dann, dass da wohl was mit der Achillessehne passiert ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, Montag 12.38 Uhr inzwischen noch keine offizielle Bestätigung, was jetzt da tatsächlich passiert ist. Aber Hanna, ich glaube, wir müssen schon davon ausgehen, dass für Nathan Gumu, dass es eine schwere Verletzung an der Achillessehne ist und dass für Nathan Gumu die Saison vorbei ist. Tut mir echt leid, er hat gerade seinen Move gemacht zur kamerunischen Nationalmannschaft, ist gerade Nationalspieler geworden, war gerade dabei, sich in Gladbach auch nochmal richtig anders zu positionieren, frei zu schwimmen, zumindest näher ranzurücken an Franck Honorat, der zurückgekehrt ist, und jetzt so eine Verletzung, das ist wirklich richtiges Pech, und ich glaube, das hat Roland Wirkus auch nochmal zum Ausdruck gesagt, das kann doch alles nicht sein, das ist wirklich jetzt eine schlimme Sache.
Ja, gerade wenn sich dann die Befürchtungen eines Achillessehnenrisses dann bestätigen, für die ja auch dieser, ich glaube, man sagt immer so, dass es so klingt wie so ein Peitschenschlag. Ja, das ist ja ganz typisch für einen Achillessehnenriss. Dann ist das ja wirklich eine Verletzung. Ich glaube, man kann sagen, mit dem Kreuzbandriss das Schlimmste, was einem Sportler oder einem Fußballer passieren kann. Da geht es dann ja wirklich darum, dass man, das ist jetzt nicht wie so ein Muskelfaserriss oder, sage ich mal, ein Knochenbruch, sondern mit einem Achillessehnenriss musst du ja später auch alles nochmal komplett neu lernen, sei es laufen, sei es springen. Und bis du soweit bist, vergehen dann natürlich erstmal Monate. Da würden wir ja im Zweifel nicht nur davon reden, dass die Saison gelaufen ist, sondern dass er auch ja frühestens im Herbst wieder einsatzfähig ist. Ich habe tatsächlich mal geschaut, weil ich mich daran erinnerte, dass Axel Witzel, glaube ich, recht schnell wieder zurück war. Der hatte die Verletzung ja 2021, ist exakt 6 Monate ausgefallen und hat dann sein Comeback bei der Europameisterschaft gefeiert. Und irgendwie ist es ja auch so eine Verletzung, von der man gerade irgendwie das Gefühl hat, dass man häufig davon hört. Terea von Leverkusen hat es diese Saison erwischt, Henrichs von Leipzig. Und sollte das jetzt auch bei Nathan Gumu der Fall sein, ist es ja für ihn persönlich und auch natürlich auch für seine Gladbach-Geschichte, weil du hast ja gesagt, dass er gerade dabei war, sich in Abwesenheit von Honorat nochmal so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, dass er sich da Pluspunkte erarbeitet hat und dass man sich jetzt auch wirklich gut vorstellen konnte, dass ein Gumu da nächste Saison einfach dann eine bessere Rolle spielen kann, als es bis zur Honorat-Verletzung der Fall gewesen ist. Er war ja jetzt auch immer einer der ersten Einwechseloptionen, das dann auch zu Recht, und ja, kann einem wirklich nur leid tun für den Jungen, und dass es dann auch noch bei den Läufen nach dem Spiel passiert, das ist natürlich dann umso tragischer.
Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort, tragisch. Selbst wenn es jetzt nur ein Teilanriss wäre, würde das auf jeden Fall auch eine sehr lange Pause nach sich ziehen. Also, wie gesagt, wir haben Stand jetzt keine tatsächliche Bestätigung, aber aufgrund dessen, was der Kollege Thomas Gruhlke da beobachtet hat und auch wie Roland Wirkus darüber gesprochen hat, dann in der Mixzone mit den versammelten Journalisten, muss man leider davon ausgehen, dass es Nathan Gumu schwerer erwischt hat. Ja, dann kann man fast nur sagen, gute Besserung an ihn. Ich glaube, das darf man auch mit aller journalistischen Distanz sagen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, dass er die Verletzung einigermaßen gut wegsteckt und dann eben in der neuen Saison dann vielleicht zum Jahresende hin oder zumindest zum Herbst hin wieder angreifen kann für dann ja wahrscheinlich Borussia Mönchengladbach. Wir haben ihn ja auch immer so ein bisschen als möglichen Verkaufskandidaten im Sommer auf der Uhr gehabt. Das dürfte damit dann jetzt aber durch sein mit dieser Verletzung, die ihn dann ja im Sommer dann auch noch rausnehmen würde. Wenn man jetzt tatsächlich diese Geschichte nimmt, klar wird Gladbach dann auch überlegen, wie fangen wir das dann auf. Thema ist ja immer auch ein Offensivspieler mit vielen flexiblen Positionen, und das wäre dann natürlich etwas, was im Sommer aufs Tapet kommt. Aber erstmal nichts, warten wir ab, was da jetzt als wirkliche Botschaft kommt. Wahrscheinlich keine gute, so ist es anzunehmen. Dann gucken wir nach vorne. Es wird ja jetzt auf jeden Fall so sein, dass Gumu fehlen wird am Samstag, wenn der SC Freiburg kommt. Und wer da sein wird und wer da ist und wer, ja, ich habe Feuertaufe geschrieben. Natürlich hat er seine Feuertaufe schon gehabt bei seinen ersten Einsätzen, Thiago Pereira Cardoso, aber jetzt war es wirklich, du hast es eben ja schon gesagt, das war wirklich mal eine echte Probe für ihn. Er musste wirklich mal ein paar schwere Bälle halten und das hat er richtig gut gemacht. Gegentor geht nicht, da konnte er nichts dran machen, das geht gar nicht auf seine Kappe. Was mir aber vor allem imponiert hat, gerade jetzt auch im Spiel in St. Pauli, war die Strafraumbeherrschung. Da wirklich mutig rausgegangen. Die Bälle, er hat 100% der Flanken abgefangen, hat dann auch mal ein bisschen unkonventionell die Faustabwehr eingestreut. Aber er war unheimlich präsent. Einmal schon wegen seines gelben, knallgelben Outfits sowieso. Aber einfach als Typ ist er da im Strafraum was. Und das mit eben am Spieltag noch 18, jetzt 19 Jahren. Ich finde es beeindruckend, wie er das macht. Und Hanna, ja, es ist ja eine Diskussion bei uns in der Redaktion, was passiert, wenn. Aber erstmal, der steht im Tor und er steht zu Recht im Tor und er macht es richtig gut. Sorgen muss man sich auf jeden Fall nicht machen.
Ich finde auch einfach diese Souveränität, die er da, diese Sicherheit, die er ausstrahlt, auch bei Flanken. Er hat 9 Flanken auch heruntergepflückt und ja, da hat man das Gefühl, dass da hinten jemand im Tor steht, der schon 30, 40 Bundesligaspiele auf dem Rücken hat. Er ist da sich auch nicht zu schade, in die Kommunikation mit seinen Kollegen zu gehen. Ich erinnere mich, als er seine erste Parade hatte bei dem Distanzschuss in der Anfangsphase, da ist er auch aufgesprungen und war einfach sauer auf seine Vorderleute und das finde ich auch positiv, dass er das rauslässt, dass er das rauslassen kann. Das darf er auch, vor allem, wenn er dann mit so einer Leistung vorangeht. Ja, und die Frage ist, Carsten, du hast es schon angedeutet, wie geht's weiter, dass ja, Pereira Cardoso jetzt gegen Freiburg im Tor stehen wird noch, das war ja klar. Und jetzt war es in der letzten Woche so, ich war Mittwoch beim Training und als dann die Mannschaft fertig war, kam Jonas Omlin mit Torwarttrainer André Wachter auf den Platz, hatte Fußballschuhe an, hatte Handschuhe an und das ja war dann so das erste Mal, dass er jetzt wieder richtig auf dem Platz war und normales Torwarttraining absolvieren sollte. Und Gerardo Seoane hat auch im Anschluss gesagt, dass Jonas Omlin in dieser Woche wieder Teil des Mannschaftstrainings mitmachen soll und dann mehr und mehr voll einsteigt, wo man dann so gedacht hat, okay, wenn alles glatt läuft, dann sollte es vielleicht gegen Dortmund wieder reichen. Ja, und jetzt hat Roland Wirkus dann nach dem Spiel bei St. Pauli gesagt, dass es noch dauern wird. Wie haben wir das jetzt zu interpretieren? Was ist da in den vergangenen Tagen womöglich nochmal passiert?
Ja gut, die Frage ist ja, wie weit ist Omlin dann wirklich? Der Weg zurück ins Mannschaftstraining ist ja das eine, beziehungsweise der Weg zurück in die Fußballschuhe und in die Handschuhe und dann wieder zur Spielfitness zu kommen, gerade wenn man wie Omlin ja nun auch vorher schon extrem lange ausgefallen ist, wenn man immer wieder seine Malessen hat mit verschiedensten Verletzungen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht von heute auf morgen wieder dabei ist. Vielleicht ist nochmal ein kleiner Rückschlag passiert, das können wir nicht genau sagen. Aber nochmal, Roland Wirkus sagt ja, wann er jetzt wirklich zurückkommt, da müssen wir in die Glaskugel schauen. Das hörte sich jetzt nicht nach einer schnellen Rückkehr an. Ich habe ohnehin aufgrund der Verletzungsmisere von Omlin so ein bisschen schon damit spekuliert, dass Pereira Cardoso wahrscheinlich sowieso den Großteil dieser Spiele machen wird, wenn nicht sogar alle bis zum Saisonende. Und je länger Omlin ausfällt, desto größer wird dann ja auch zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Gerardo Seoane dann sagt, Pereira Cardoso hat jetzt diese Spiele gemacht, der hat sich da gut reingefuchst. Omlin hat wieder eine lange Pause drin gehabt, müsste ja auch wieder reinkommen. Er hat ja auch zugegeben, dass er da die ein oder andere Situation beim 1:3 gegen Mainz vielleicht anders genommen hätte, als wenn er wirklich im Spielfluss gewesen wäre, der Jonas Omlin. Also das Ganze ist für ihn ja wirklich eine ganz tragische Geschichte hier inzwischen in Gladbach. Das kann man ja fast gar nicht anders sagen, mit den ständigen Verletzungen ständig raus zu sein und dadurch natürlich auch wirklich diese Spielsicherheit zu verlieren, die unheimlich wichtig ist für einen Keeper. Die holt sich gerade Pereira Cardoso, finde ich. Wie gesagt, er macht das eine oder andere noch ein bisschen unkonventionell. Vielleicht ist es aber auch seine Art, dass er eben, wie gesagt, öfter nochmal die Faustabwehr auspackt, dass er manchmal einfach die Bälle auch rausschlägt. Er ist ja jemand, der auch als Gladbach-Torwart aus dem Nachwuchs zumindest kurzfristig da gespielt hat, der eben auch dann entsprechend mit dem Fuß ausgebildet ist. Ja, Er macht es vor allem gut. Das war die Quintessenz von Roland Wirkus. Und je länger Omlin ausfällt, desto größer ist für mich die Wahrscheinlichkeit, dass da auch kein Wechsel mehr stattfinden wird. Viele Fans würden ja ohnehin gerne Cardoso als Nummer 1 sehen, solange Moritz Nikolas nicht da ist. Der ist ja auch bis zum Saisonende verletzt. Also das Ganze ist ja wirklich auch skurril, was diese Torwartgeschichte angeht. Und also meine Prognose, wenn der Omlin gegen Dortmund noch nicht wirklich konkret wieder fit ist, dann wird es langsam eng, dass er überhaupt noch mal ins Tor zurückkehrt in dieser Saison, weil eben Cardoso sich dann richtig eingespielt hat. Ja, also er macht's gut und das ist, finde ich, das Entscheidende. Damit bringt er also alle Argumente ein, im Tor zu bleiben. Ich meine, er ist nun mal auch schon luxemburgischer Nationaltorwart. Das heißt, er hat schon auf höchstem Niveau dann auch gespielt, nämlich auf Länderspielniveau. Also der weiß schon, was er tut, der Kerl. Und wie gesagt, also ich glaube, je länger der Jonas Omlin fehlen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Es ist ja mal so eine Sache. Natürlich, Omlin ist Kapitän, Omlin hat Erfahrung. Ich finde, das sind auch schon Argumente, die man nicht abtun sollte, weil er natürlich eigentlich ja auch die Nummer 1 ist. Er ist ja zwischenzeitlich dann von Moritz Nikolas abgelöst worden, würde dann ja jetzt quasi von Pereira Cardoso abgelöst werden. Also es ist eine schwierige Entscheidung für Gerardo Seoane, weil egal wie er sich entscheidet, wenn einer der beiden Torhüter, die er dann eben ins Tor stellt, im Moment hat es ja so gesehen keine Alternative, das geht jetzt auch nicht gegen Tobias Sippel, sondern da ist ja das Einverständnis klar da, dass eben Pereira Cardoso spielt, aber wie auch immer Seoane entscheidet und wenn dann ein Fehler passiert, dann wird natürlich gesagt, naja, hätte er mal das andere gemacht. Gut, aber im Moment gibt es keine Alternative und da kann der Gladbacher Trainer, da kann ja der ganze Club froh sein, dass der Pereira Cardoso so gut funktioniert. Ich glaube, der hat sich da gar keinen Kopf drum gemacht, weil der hat schon das gesunde Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich kann das auch. Und er macht das auch unaufgeregt. Er versucht gar nicht den großen Effekt zu erhaschen, sondern spielt das wirklich vernünftig runter und ist sich dann auch nicht zu schade, wie gesagt, den Ball mal rauszuschlagen und da einfach klare Verhältnisse zu bringen. Und ich glaube, so muss man das auch machen. Die einfachen Dinge, das hat der Julian Weigel gesagt, dass er eben das in Bremen geflüstert hat, mach die einfachen Sachen, mach einfach so, dass du dich wohlfühlst. Das macht er. Er fühlt sich wohl, aber er hält auch gut. Er war in der Elf des Tages, in der Bundesliga Elf des Tages, jetzt durch seine Leistung in Hamburg, war Spieler des Spiels und er war so gesehen der Garant des Punktes, den Borussia geholt hat. Kleindienst hat gesagt, Rocco Reitz hat da lobende Worte gefunden, Hack, Wirkus, also alle haben gut über Pereiras Leistung gesprochen, Pereira Cardosos Leistung gesprochen und ich meine, man kann ja nun froh sein als Gladbach, dass auch der dritte Torwart, der jetzt quasi die Nummer 1 ist, einfach gut hält und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich befürchte manchmal, dass diese Torwartgeschichte noch nicht ganz auserzählt ist in ihrer Kuriosität, aber da warten wir es doch mal ab. Gucken wir vielleicht jetzt über den Torwart hinaus tatsächlich auf das, was kommt, nämlich Freiburg. Und da sind wir ja dann wieder beim Torwart. Aber zunächst, Hanna, hören wir mal kurz in unseren Aufstellungsjingle rein.
Aufstellungstipp.
Ja, dass Pereira Cardoso im Tor steht, das ist gesetzt, in Klammern, um nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, wenn er fit bleibt, das ist ihm zu wünschen. Und ich kann kurz mal gerne mit meinem Vorschlag beginnen, weil der ist kurz und knapp. Ich würde nichts ändern fürs Wochenende und ich gehe auch nicht davon aus, dass Gerardo Seoane in der Startelf von St. Pauli irgendwelche Änderungen vornimmt. Was meinst du?
Ja, grundsätzlich, glaube ich, muss das auch gar nicht sein, weil diese Mannschaft hat ja dann vorher schon da ohne Tim Kleindienst allerdings gegen Leipzig gut funktioniert. Jetzt mit Kleindienst fehlte so ein bisschen der Schwung nach vorne, aber das ist schon die beste Mannschaft, die Gladbach im Moment auf den Platz bringen kann. Es gibt ja immer die kleinen Diskussionspunkte, wie weit ist Luca Netz jetzt wieder an Lukas Ulrich herangerückt. Ulrich sicherlich eins seiner schlechteren Spiele gemacht in Hamburg. Hat das dann schon gereicht, jetzt zu sagen, jetzt ist der Netz mal dran. Der ist reingekommen, als du hast es gesagt, als Johann auf die Fünferkette umgestellt hat, eben als sogenannter Schienenspieler da aktiv gewesen. Wäre er jetzt der Richtige für die Viererkette? Ich bleib dabei, Lukas Ulrich hat sich das verdient, wirklich auch mal ein schlechtes Spiel machen zu dürfen und trotzdem in der Mannschaft zu bleiben. Doppel-Sechs, auch da, der Sander ist schon länger krank, wird möglicherweise in dieser Woche zurückkehren, hat aber ein bisschen gefehlt und Rocco Reitz ist für mich immer so der bringt einfach Energie auf den Platz und gerade gegen Freiburg im Heimspiel, nein, in jedem Spiel, da ist er wichtig für die Mannschaft mit dem ruhigen Weigel, das ist eine gute Mischung. Also hintenrum würde ich tatsächlich auch nichts ändern. Klar, man kann immer über Leinauer noch nachdenken statt Skelly, aber ich glaube, inzwischen hat sich das alles ganz gut eingespielt und eigentlich funktioniert gerade das defensive Verhalten ja auch gut. Also wenn wir jetzt mal bis zur Doppel-Sechs erstmal gehen.
Ja, und danach ist es für mich bei einigen Duellen so ein bisschen auch eine Argumentation wie bei Netz und Ulrich. Also ich sehe da weder Kevin Stöger, der ja da jetzt gegen St. Pauli auch, glaube ich, nur auf 9 Ballkontakte da kam, in seinen 15 Minuten 3 von 5 Pässen angekommen. Wenn er dann reinkommt, dann schafft das halt momentan auch nicht, sich aufzudrängen. Und der Tatsache, dass Blair jetzt nicht getroffen hat, hat er ja grundsätzlich eine gute Form, die jetzt auch dann gegen Freiburg wieder wichtig sein kann für Borussia. Und auch Thomas Schwanscherer, da müssen wir, glaube ich, noch weniger diskutieren, ist jetzt keiner, der da für Tim Kleindienst vorne beginnt.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Tim Kleindienst, auch wenn er jetzt in Hamburg nicht sonderlich gut gespielt hat. Ich hatte ja vor dem St. Pauli-Spiel gesagt, dass das eigentlich genau sein Spiel sein müsste nach der Rückkehr aus der Sperre. Er ist ja ein Freund der Punkmusik, hört Sachen wie Feine Sahne, Fischfilet oder Rap von Finch. Und das St. Pauli ist ja so ein bisschen dieser punkige Club im deutschen Fußball. Hätte genau gepasst, wäre eine schön zu erzählende Geschichte gewesen. Kleindienst und der Punk in ihm machen in St. Pauli wieder punklos. Aber gut, hat er nicht getan, hat kein gutes Spiel gemacht und wird jetzt darauf brennen. Er will ja diese 20-Tore-Marke schaffen. Das hat er mir mal zugeflüstert am Rande. Und da stockt es jetzt gerade, weil er jetzt eben 2 Spiele, klar, gegen Leipzig hat er gefehlt. Das hat er sich selbst eingebrockt mit dieser Ampelkarte jetzt in St. Pauli. Hat er ja einen Kopfball aufs Tor abgegeben, der aber doch elendweit vorbeiflog. Also da hat Kleindienst auch ein bisschen was nachzuliefern. Und ja, Player ist für mich natürlich da auch gesetzt. Der ist einfach ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Spiels geworden. Hat mehr als Kevin Stöger diese Stürmer gehen, die Torgefahr. Darum, das ist ein richtig gutes Duo, die sich auch top ergänzen. Einmal der, sag ich mal, harte Kerl Kleindienst, dann der Edelkicker-Player. Das ist schon eine schöne Sache. Und wobei ich ja immer noch sage, auch ein Robin Hack, auch da Hut ab, der macht das richtig gut. Und der wird auch gegen Freiburg da sein Ding machen. Und bei Kleindienst fällt mir gerade noch ein, der war ja mal in Freiburg und ich glaube, das war eher eine Zeit, die ihm nicht so toll gefallen hat, weil er da irgendwie nicht zu Rande kam bei Christian Streich und da wird er immer wieder Spaß daran haben, Tore zu machen.
Ja, das stimmt. Apropos Tore machen, lass uns doch mal direkt jetzt zum Tipp kommen. Wie viele fallen denn am Samstag im Borussia-Park? Was meinst du?
4. 4 Tore fallen.
Weil es 1-3, 2-2 oder 3-1 ausgeht?
Da bleibe ich beim 3-1 für Gladbach, weil ich glaube, die Gladbacher werden dieses Heimspiel gewinnen. Die Freiburger tun sich ja schwer, haben da schon einige auch schwerere Pleiten kassiert. Jetzt zuletzt gegen Dortmund das 0-4. Und Gladbach muss einfach. Gladbach muss dieses Heimspiel liefern. Das ist ein direkter Konkurrent. Einer, den man dann auch einfach ein bisschen abhängen kann. Das sollte man dann nutzen. Und ich glaube, gerade Rocco Reitz hat es ganz gut auch gesagt, dass man jetzt, er hat gesagt, wir wollen zurückschlagen. Und das wäre dann auch angesagt nach diesem kleinen Tief. Und auch das hat Thomas Grulke in seiner Analyse geschrieben. Bisher haben es die Gladbacher immer ganz gut hinbekommen, nach schwächeren Spielen dann wirklich auch eine starke Antwort zu geben. Deswegen sage ich 3-1 für Gladbach.
Okay, ich sage 1-1, auch weil ich glaube, dass Freiburg jetzt nicht das dritte Spiel hintereinander verliert, haben ja nach der 1-2-Niederlage gegen Union Berlin jetzt am Wochenende 1-4 gegen Dortmund verloren, sind jetzt auch ein bisschen von oben abgerutscht, also Gladbach und Freiburg haben ja ihre Position sozusagen getauscht. Ja, mal schauen, wie es dann am Wochenende aussieht. Jan-Niklas Beste kommt ja in den Borussia-Park, er war ja der Wunschtransfer der Gladbacher im Januar, ist dann letztlich nach Freiburg gegangen, ja, und hat da in Vincenzo Grifo einen Konkurrenten, an dem er noch nicht so recht vorbeikommt. Also ich habe mal vorhin geschaut, Beste hat jetzt 8-mal gespielt, kam immer als Joker, hat noch kein Spiel von Anfang an und durfte sich bisher auch erst über einen Assist freuen. Also da ist noch gewaltiges Steigerungspotenzial vorhanden. Und ja, Gladbach-Fans werden jetzt denken, bitte, bitte nicht ausgerechnet am Wochenende im Borussia-Park.
Ja, das wäre fast eine typische Geschichte. Aber selbst wenn der Grifo spielt, würde es ja in diese Kategorie fallen. Ex-Borusse, eher in der Saison hier nicht wirklich gut angekommen, fand ich immer total schade, weil ich hatte immer so ein bisschen drauf spekuliert. Aber das scheint nicht so leicht zu sein. Sieht man jetzt auch bei Kevin Stöger drauf spekuliert, dass Grifo so ein bisschen neuen Arango-Touch wieder in die Mannschaft bringt, genau wie jetzt bei Stöger. Aber nochmal, ein Arango ist wahrscheinlich ein Arango und kein anderer kann Arango-Touch machen. Von daher vielleicht ein bisschen hochgehofft. Aber ja, bin gespannt. Grifo wird sicherlich auch richtig Bock haben, hier in Gladbach was auf die Platte zu bringen. Und Jan-Niklas Beste, ja, er war ja wirklich hier Wunschspieler. Es hat da nicht funktioniert, weil Benfica Lissabon einfach zu viel Geld haben wollte, weil einfach ein direkter Transfer da anstand und Gladbach einfach ein anderes Modell gerne, wenn dann, gemacht hätte. Aber ja, es wäre dann auch wieder typisch, da ist man ja so in der Seele des Gladbach-Fans unterwegs, dass eben gerade dieser Beste jetzt hier gegen Gladbach in dem Stadion, den er eigentlich hätte spielen sollen, oder in dem der Wunsch gewesen wäre zu spielen, dann da sein Tor macht, sein erstes bestes Spiel vielleicht macht für Freiburg. Andererseits sage ich, der Kleindienst hat auch noch was gut zu machen. Und dann können die beiden sich ja betteln, indem sie was gut machen. Und wenn Beste dann das 3-1-Tor für Freiburg schießt, dann hat er auch sein Tor gemacht, aber es hat Gladbach nicht wehgetan. Das wäre der Wunsch der Borussen. Und ich kann denen dann nur allen ein wirklich sportverbundenes Vergnügen wünschen. Das wäre mein Wunsch zum Spiel. Und du, Anna, du bist ja dann dabei vor Ort und im Einsatz.
Genau, zusammen mit Yannick Sorgas werde ich im Stadion sein. Dir sei ein freies Wochenende gegönnt und dann gucken wir mal, ob und welcher Tipp denn von uns beiden eintreffen wird.
In diesem Sinne, ein, wie gesagt, sportverbundenes Vergnügen und ein möglichst all jenen, die das Spiel gucken, ein möglichst interessantes und schönes Fußballspiel. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de